Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, nachdem wir jetzt zuletzt ja was über Football und die 49ers gehört haben, kommen wir jetzt mal wieder zum Thema Fußball. Ich habe dir ja noch gar nicht verraten, um was es heute geht.
Ja, ich bin in der Tat gespannt. Wir hatten, das kann man vielleicht den Hörern jetzt sagen, gerade noch über das anstehende Champions League-Spiel Bayern gegen Chelsea ein bisschen philosophiert. Und ja, es geht um Fußball. Ich bin ganz gespannt.
Ja, und es geht auch um englischen Fußball. Also wir sind schon ziemlich nah dran. Und wir sprechen heute über einen Superstar, den aber viele, glaube ich, gar nicht mehr als Superstar kennen. Ich zumindest nicht. Das war ein zweifacher Ballon d'Or-Gewinner. Er war Engländer. Seine große Zeit war Ende der 70er Jahre. Und er spielte für Liverpool.
Ich glaube, ich weiß, wer es ist.
Sag erstmal, für welchen Verein er sonst vielleicht noch gespielt hat.
Hamburger Sportverein.
Ja, sehr genau.
Mighty Mouse, Kevin Keegan.
Genau, über Kevin Keegan, den ich ja nicht mehr habe spielen sehen.
Ich auch nur, ja, ich habe ihn noch spielen sehen, doch, in Hamburg, ja.
Ja, ich habe nur Bilder gesehen, sehr auffällige Frisur, da kommen wir nachher auch nochmal zu.
Klasse. Ich habe nämlich jetzt, also Jahrzehnte später, in der Tat mal ein Buch über Bob Shankly, den Liverpool-Trainerlegende, gelesen. Und dann auf YouTube ein bisschen gestöbert und dann auch tatsächlich viele so Tore und Spielmitschnitte mit Kevin Keegan auch gefunden dann.
Ja, der ist ja von Bill Shankly entdeckt worden. Ja, fangen wir mal an. Kevin Keegan, eine lebende Legende des englischen Fußballs, der aber auch in England nicht mehr heute so als Legende oder als Superstar bekannt ist. Jedenfalls bei vielen vielleicht nicht mehr, außer bei den Liverpool-Fans und Newcastle-Fans.
Stimmt, der war der Trainer, ne? Später.
Ja, auch Spieler nochmal am Ende.
Ach, das muss ich. Okay.
Und man nannte ihn, wie du schon gesagt hast, Mighty Mouse oder King Kev. Ja, fangen wir mal vorne an. Der wurde am 14. Februar 1951 am Valentinstag geboren in Armthorpe bei Doncaster.
Ach, Doncaster Rovers gibt's. Das fällt mir gerade zu.
Ja, sehr gut. Ich kannte die nicht.
Ihr habt nur den Namen. Ja, weiß ich auch nicht.
Ja, seine Eltern, die stammen eigentlich aus Newcastle und sein Vater war Kriegsveteran und wie der Großvater auch Bergmann. Mhm. Der Vater hat in Burma gekämpft und hat sich da auch Malaria eingefangen und so andere Erkrankungen. Kommt dann also nach England zurück und geht in den Bergbau und die wachsen in ärmlichen Verhältnissen auf. Ne? Ursprünglich kommen die auch aus Irland. Also die Familie ist von Irland nach Großbritannien oder nach England gegangen.
Ja, ja.
Also die Familie lebte sehr bescheiden in einer typischen Arbeitersiedlung, wie sie in Nordengland überall war, jedenfalls bei den Bergleuten. Der Vater arbeitete hart, die Mutter Dolly kümmerte sich um den Haushalt und die vier Kinder, nahm aber selber auch immer wieder Jobs an, weil es einfach knapp war. Das Haus war extrem klein, man lebte neben einer Leichenhalle.
Oh Gott.
Und gewaschen wurde sich halt draußen in der Zinkwanne. Es gab ein Plumpsklo, wie man das ja auch so kennt aus den 50er Jahren.
Ja, wir kennen es ja von einigen unserer Verwandten tatsächlich auch noch. Ja.
Und bis zum 10. Lebensjahr hatten sie keinen Strom. Also nicht mal das.
Ja, das kennen wir nicht.
Nee, das kennen auch unsere Eltern nicht. Also. Nee,
das stimmt. Also richtig ärmlich. Und ich vermute, sie sind ja aus Irland als Armutsmigranten rübergekommen. Da war es teilweise noch schlechter.
Ja, die sind geflohen eben wegen der Hungersnot. Aber der kleine Kevin war schmächtig, wie gesagt sehr klein, auch schon als Kind, und wird aber von den Lehrern schon früh als unerschütterlich hartnäckig beschrieben. In der Familie erzählt sein Vater und sein Onkel immer Geschichten über Newcastle United und die Legenden Hughie Gallagher und Jackie Milburn.
Jackie Milburn kenne ich.
Auf jeden Fall war Newcastle also die große Fußballliebe der Familie. Und so ein richtiger prägender Moment für den Kevin war, als er als kleiner Junge zu den Doncaster Rovers kam, beziehungsweise sein Vater ihn mal mitgenommen hat, das erste Mal. Und der Anblick des Stadions, der Geruch nach Bier und Zigaretten, die Gesänge der Fans. Er beschreibt das selber so, da wäre etwas entfacht worden in ihm. Mhm. Und er hatte dann schon so mit 6, 7 den großen Traum, halt Fußballprofi zu werden. Hatte aber noch keinen Ball. Der wurde ihm dann erst von seinem Onkel geschenkt. Und sein Vater hat von einem kleinen Pferdewettgewinn ihm gebrauchte Schuhe gekauft. Das war für ihn das Größte. Ja, der hatte also brennenden Ehrgeiz und hat dann sofort losgelegt. Es gibt da so eine Anekdoten, dass er im Park quasi, wenn er den Kinderwagen schieben musste, den hat er dann als Pfosten benutzt, wenn er mit den anderen Kindern gespielt hat. Und dann wurde mal der Kinderwagen umgeschossen mit seinem kleinen Bruder drin.
Nein.
Und gerne hat man auch das Tor der Leichenhalle als Fußballtor benutzt.
Etwas makaber.
Ja.
Aber ja.
Ja, und er war großer Fan, hat von den Doncaster Rovers als Kind und dem Stürmer Alec Jeffrey, den nannte man den englischen Pelé.
Ich kenne den Namen nicht.
Also er schreibt auch eingefleischten Fans, ist das wohl kaum ein Begriff.
Ja, okay. Also ich kenne wirklich nicht, ich bin nicht so der England-Experte.
Ja, schon mit 6 oder 7 fingen die Geschwister an, Jobs auszuüben. Sie putzten Autos, sammelten Holzreste, um sie als Feuerholz zu verkaufen, weil das Geld so knapp war und die mussten das auch zu Hause abgeben. Und für den Kevin zählte eigentlich sowieso Schule nicht und eigentlich nur Sport. Neben Fußball, Rugby und Cricket. Das sportliche Highlight in Doncaster, das waren die St. Ledger Stakes. Ein Galopprennen. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Dem Namen nach, also es gilt, glaube ich, mit Ascot als einer der Highlights der Rennsaisonen.
Genau, es gehört zur Triple Crown Serie.
Ah.
Und ist das letzte Rennen.
Ah, krass.
Das gibt es schon seit 1776. Und dann gibt es ein einwöchiges Fest um dieses Rennen. Und bei dem unter anderem hat er dann 1970 auch seine Ehefrau da kennengelernt. Also der ist ja sehr verwurzelt. Ja, der Kevin am Anfang war überhaupt nicht klar, dass er überhaupt Sportler werden konnte. Der nämlich als ganz kleines Kind litt unter Bronchitis und Krupphusten. Ja, durch die Kälte halt, ne? Das hatten da wohl viele Bergmannskinder. Und als Kind ist er mal fast tödlich verunglückt, denn sein Freund hat einen Pfeil in den Himmel geschossen. Also richtig mit Pfeil und Bogen. Sie schauen nach oben, der Pfeil kommt runter und trifft ihn 1 Zentimeter neben dem Auge.
Boah, das ist bitter. Oder glücklich, besser gesagt.
Witzig ist, er hat davon immer eine Narbe behalten. Die sieht man aber auf späteren Bildern nicht mehr, weil sein Nachbar in Hamburg war Schönheitschirurg. Der hat ihm die entfernt, kostenlos. Ja, wie gesagt, in der Schule, das war für ihn nicht so wichtig. Der war da mehr so der Pausenclown und er war auch nicht besonders gut. Hat gerade so den Abschluss gemacht, so quasi wie das so Hauptschulabschluss wäre. Und hat auch beschreibt auch, dass er gerne mal den Rohrstock zu spüren bekommen hat vom Lehrer. Und die hätten ihm immer gesagt, aus dir wird eh nie was, schon gar kein Fußballprofi, so klein wie du bist. Aber er ließ sich das nicht einreden und der rannte mehr, er war schneller als andere, er hat halt immer nach Lösungen gesucht, weil er unablässig spielen wollte.
Ich denke, es war eher ein Ansporn für den, oder? Dieses Heruntermachen.
Ja, er beschreibt es schon so, das hätte ihn immer so rumgezogen, allein er wurde auch mal gehänselt, weil er so klein war.
Also, ne? Und durchaus taffe Kindheit.
Ja, und die da Fußball gespielt haben, das waren halt oft so kräftige Jungs. Ne? Also die Fußballer waren ja auch da in England, das waren ja richtige Kanten in der Regel. Aber mit 12 war er so gut, dass er mindestens 50 Mal den Ball an die Wand schießen konnte, ohne dass er aufprallt. Also er konnte ihn hochhalten an der Wand.
Naja, es waren noch echte Straßenfußballer, die haben ja ewig geübt. Ne?
Ja, er sagt, er beschreibt das ja auch so. Ne? Wenn er nach Hause kam, hat er nichts anderes mehr gemacht als Fußball gespielt. Und wenn keiner da war, hat er gegen die Wand geschossen.
Ja, hat sich echt vervollkommnet mit sich selber die Zeit verwendet. Neben dem Training, gehe ich mal von aus.
Ja, und das mit dem Training war halt auch so ein Problem. Er wäre ja jetzt gerne in der Jugend von Doncaster gewesen, den Rovers. Mhm. Aber die haben ihn nicht genommen, eben weil er auch wieder zu klein und schwächlich aussah. Hat er sogar mal so ein Probetraining verpasst. Und dann hat ihn aber ein Bekannter mal mit 15 ein Probetraining bei Coventry City besorgt.
Die waren ja ganz, ganz lange in der ersten Division damals. Coventry City ist ja schon eine Nummer.
Genau, da sagt er auch, das war so eigentlich ein Traum. Und dann war er in so einem 6-wöchigen Trainingslager. Das war ja auch relativ weit weg.
6 Wochen, boah.
Ja, und dann war er der eine unter den letzten beiden und die haben den anderen genommen. Mit 15 schloss er die Schule gerade so ab und jobbte als einfacher Büroangestellter, ein sogenannter T-Boy. In einer Fabrik für Messingarmaturen. So eine Art Azubi war das dann.
Ich habe den Begriff noch nie gehört, aber okay, jetzt war es man's.
Ja, ist so ein bisschen despektierlich dann. Ja, in seiner Freizeit spielte er natürlich weiter Fußball, im lokalen Verein, seinem Jugendclub samstags und im Pubverein Lonsdale Hotel FC sonntags. Also der Profifußballer, der war in weite Ferne gerückt. Aber er hatte Glück. 1966 gab es einen Vereinskollegen, Harry Holland, der hatte gute Verbindungen. Und er wusste ja, wie der Kevin Keegan das unbedingt will und dass er auch eigentlich richtig guter Spieler ist. Mhm. Und er besorgte ihm beim Viertligisten Scunthorpe United, einem ganz kleinen Verein, ja, ein Probetraining. Und der fährt dann extra dahin, voll entschlossen. Der Trainer sieht ihn kommen und sagt, nein, das wird nichts. Du bist zu klein für Profifußball. Aber der Kevin Keegan sagt, ich bin jetzt hier gekommen, und der zeigte dann noch richtig Biss, kämpfte, schoss auch direkt einige Tore, war also richtig gut, und das imponierte dem Trainer, vor allem die Mentalität. Und er bekam dann einen von drei freien Plätzen sozusagen für die neuen jungen Spieler. Aber bei Scunthorpe war alles gar nicht glamourös, so wie er sich das vorgestellt hat. Die Spieler mussten die Trikots selber waschen, die Kabinen waren zugig und alt. Und die Bezahlung war 4 Pfund und 10 Schilling, weniger als er als T-Boy verdient hat. Da hat er nämlich 5 Pfund verdient.
Das war sicherlich nicht sein Traum, aber er spielte erstmal.
Ja, er war trotzdem glücklich, dass er es überhaupt irgendwie in einer Art Profifußball geschafft hat oder überhaupt im Fußballbusiness jetzt gelandet ist. Blöd war nur, er spielte kein Fußball, weil da war es halt so, dass die Neulinge erstmal die ganze Drecksarbeit machen mussten. Den Platz aufräumen nach dem Training, putzen, und er musste sogar mal den Flutlichtmast hochklettern, um die Flutlichtgläser zu reinigen.
Das darf aber nicht wahr sein. Also alles außer Fußball macht er da.
Ja, und das hat ihm richtig zugesetzt. Und er musste sich dann noch einen Nebenjob suchen, weil er musste ja jetzt immer nach Scunthorpe, und das war ein bisschen weit weg, und dafür musste er sich Geld leihen, um einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Also er ist richtig ins Risiko gegangen. Er setzte alles auf Fußball. Er machte das auch so mit einer Leidenschaft, dass er sich dann doch relativ schnell in die Mannschaft reinspielte. Und er war jetzt nicht so unbedingt der Supertechniker, aber auch kein geborener Torjäger an sich. Er hatte aber immer schon so eine Art Killerinstinkt. Also wenn es darauf ankam und wenn er die Chance hatte, dann machte er noch rein. Man nannte ihn bei Scunthorpe den kleinen Terrier. Also wie Bertie Vogts.
Dann hat Bertie Fuchs keine Tore geschossen. Oder, will ich nicht sagen, aber nicht so in der Regelmäßigkeit wie Kevin.
Ja, yeah, sicher nicht, aber die Größe war ungefähr die gleiche.
Ja, auf Augenhöhe sozusagen.
Ja, es gibt dann auch so eine Anekdote, dass er bei seinem ersten Spiel für Scunthorpe unglücklich fällt, als er gefoult wird, sich einen Zahn ausschlägt, blutend dann aber weiterspielt, weil er nicht ausgewechselt werden will. Er weigert sich dann rauszugehen.
Mentalität.
Die Fans liebten ihn dafür schon. Und da war er erst 17 Jahre alt und spielte dann quasi in dieser ersten Mannschaft mit den wesentlich älteren Leuten. Und er spielte in der ersten Saison 29 Spiele, dann sogar in der zweiten Saison alle Ligaspiele, 46 Stück.
Boah, mit 17.
Ja, und am Ende hat er da 3 Jahre gespielt, 124 Spiele, aber nur 18 Tore. Also fand ich jetzt relativ wenig.
Das klingt wirklich etwas mickrig, wenn man den Kevin Keegan dann von später kennt. Ne?
Ja, aber 71 fiel er einem ganz besonderen Trainer auf, Bill Shankly.
Eine Legende aus Schottland.
Ja, und der Trainer vom FC Liverpool seit 1959. Der erkannte, dass dieser kleine, bissige Junge so ein großes Herz hat, dass aus dem mal richtig was werden würde. Wobei er bei dieser Ansicht alleine war. Keiner hat es mir ja zugetraut. Aber der Shankly, der war ja bekannt dafür, Talente zu entdecken, die bei anderen durchgefallen waren. Also das war jetzt nicht so untypisch. Und er liebte Spieler halt mit Charakter und Biss. Und das war er ja auch. Und der junge Kevin Keegan kriegt dann halt Besuch von diesem Bill Shankly, und der ist ja wie Gott für den. Also das war so, er war so richtig eingeschüchtert, sagt er. Und der sollte dann mit 20 Jahren den Vertrag selber aushandeln mit dem Bill Shankly.
Also er musste mit Gott quasi verhandeln, seiner lebenden Legende.
Ja, aber da zeigt sich, dass er an sich ja ein recht frecher Typ war. Der sagt ihm dann, ja, hier ist der Vertrag, 45 Pfund pro Woche. Und der Kevin Keegan sagt, oh, 45 Pfund? Also 50 möchte ich schon haben. Und da muss der wohl gelächelt haben. Dann denkt er, ja, 50 ist gut. Unterschreib jetzt.
Ernsthaft? Also er wollte den wirklich haben?
Der wollte ihn wirklich haben. Und die haben auch 33.000 Pfund für den bezahlt. War gutes Geld für den Viertligisten oder damals dann schon Drittligisten. Ja, Liverpool holt also Kevin Keegan. Keiner kriegt es mit, keiner kennt den natürlich, und der sollte eigentlich so im Mittelfeld spielen, hatte man so, weil er von der Größe her ja kein Stürmer war. Aber relativ schnell hatte der Shankly schon die Idee, der passt gut zu John Toshack. Und das ist ja so eine Sturmkante gewesen, ein Waliser.
Mhm.
Es stellte sich auch schnell heraus, im Mittelfeld, da ist er nicht gut aufgehoben, denn die älteren Spieler, die haben ihn dann schon relativ oft in diesen, gerade in den Vorbereitungsspielen zusammengestaucht und meinten, der spielt viel zu frei, hält sich nicht an die Regeln, spielt eigentlich immer nur im Sturm, wie er will. Und aufgrund dieser fehlenden Positionstreue hat der Trainer ihn dann quasi als zweiten Stürmer, so als hängende Spitze aufgestellt. Und das sollte wohl das Richtige gewesen sein.
Neben dem John Toshack dann. Der war ja so eine Art Stoßstürmer, meine ich, würde man heute sagen.
Ja, auf jeden Fall so ein richtig breiter, großer. Und da gibt es so ein Bild, wie der kleine Kevin Keegan neben diesem großen Typen steht. Das sieht aus wie Dick und Doof oder Pat und Patterson.
Sehr unterschiedlich.
Sehr unterschiedlich.
Aber sie ergänzt dann, oder?
Genau, und die hatten dann auch so eine Art Standard-Spielzug. Langer Ball auf Toshack, der verlängert. Keegan kriegt den Ball, dribbelt und schießt ihn rein. Und da gab es so einen Spruch, der hieß Toshack Knots, Keegan Scores. Also es war dann schon so ein geflügeltes Wort sozusagen bei den Fans. Die hatten auch so eine Art blindes Verständnis, obwohl sie sich außerhalb des Platzes überhaupt an sich, also die waren jetzt nicht verfeindet oder so, aber die mochten sich eigentlich gar nicht. Also die hatten auch miteinander nichts zu tun. Aber wenn sie auf dem Platz standen, dann sah das so aus, als hätten die immer schon zusammengespielt.
Also blindes Verständnis.
Blindes Verständnis, obwohl sie so nichts miteinander zu tun hatten, auch ganz unterschiedliche Typen waren. Und der Kevin Keegan gab schon im ersten Saisonspiel sein Debüt am 14. August 1971 gegen Nottingham Forest. Und niemand hatte das auf dem Schirm, denn er stand nicht auf dem Spielbogen, der vorher so auch im Stadion so verteilt wird. Ganz kurzfristig, einen Tag vorher, wurde das quasi dann vom Shankly entschieden, dass er doch, also dass er von Anfang an spielt. Und der Kevin Keegan, der wohnte halt in einer kleinen Wohnung, 10 Autominuten vom Stadion entfernt. Und ist ja sonst immer zum Training und so gefahren, immer nur 10 Minuten gebraucht und packt dann so Viertelstunde vor dem Treffpunkt seine Eltern und seine Geschwister in das kleine Auto, fahren los.
Talbodenständig.
Ja, und überraschenderweise ist vor dem Stadion Stau, weil da 50.000 Fans kommen. Damit hatte er jetzt nicht so gerechnet. Dann ist die Straße auch gesperrt und er fährt dann so ran, kurbelt das Fenster runter und sagt zu dem Polizisten, also er müsse jetzt unbedingt durch, er müsse ja gleich für Liverpool spielen. Und der Polizist lacht nur und sagt, natürlich, mein Sohn, das mache ich auch hier nur nebenbei. Ich ziehe mir auch gleich die Fußballschuhe an, gehe rüber und spiele für Liverpool. So, und jetzt mach, dass du hier wegkommst.
Mega.
Ja, er muss das Auto stehen lassen, musste zu Fuß zum Stadion, wurde Gott sei Dank von den Kontrolleuren reingelassen, weil die, wie er meint, eher für den Balljungen gehalten haben, als für den Spieler.
Heftig. Ja.
Und er war natürlich viel zu spät. Bill Shankly stand als Einziger in der Kabine und sagt zu ihm, zieh schnell die Schuhe an und geh raus zu den anderen. Sagt nix, also motz ihn nicht an oder so.
Das war total nett von dir für Bill Shankly.
Ja. Und da sagt das, eigentlich war das Beste, weil er hatte keine Zeit mehr drüber nachzudenken oder allein in der Kabine zu sitzen und zu zittern. Er ist einfach rausgegangen, wurde dann als Neuer vorgestellt, keiner kannte ihn. Und in der 12. Minute schießt er direkt das Tor und man gewinnt insgesamt 3-1. Ein super Auftakt.
Genialer Auftakt. Gerade für so einen, der kommt aus dem Nichts, ja.
Genau, und er kommt aus der dritten Liga, ne? Und als er dann das erste Mal You Never Walk Alone hört, also auf dem Platz, schießen ihm so die Tränen in die Augen, berichtet er. Er kann es selber nicht fassen, dass er da steht und spielt. Ja, in der Saison werden dann halt Toshack und er das gefährlichste Angriffsduo. Er wird Rookie of the Year, hatte sich dann sofort quasi in die Stammelf gespielt. Das war ja sehr ungewöhnlich so im englischen Fußball, dass so Neulinge, gerade wenn die so aus einer unteren Liga kamen, sofort gespielt haben. Ich meine, es wäre heute ja, immer noch...
Ich wollte gerade sagen, mit 17 bist du ja heute noch blutjung. Auf dem Level.
Ja, er passte halt überhaupt super zu Liverpool. Ne? Diese Art, ständig zu kämpfen. Er rannte viel mehr als alle anderen. Er machte viel mehr Sprints als alle anderen. Und das passte halt zu dieser Hafen- und Arbeiterstadt. Und er war sofort Publikumsliebling. Natürlich auch wegen seiner geringen Größe im Vergleich zu den anderen Kanten, die da rumliefen. Aber er selber war ja halt so der kleine Dorfling, das erste Mal alleine in der Stadt. Und er hatte da eigentlich so Anlaufschwierigkeiten. Also er war jetzt auch nicht der Typ, der so in Bars ging oder so ein Party machte, sondern er ging lieber sonntags nach dem Spiel dann zum Wochenmarkt oder fuhr nach Hause zu den Eltern. Also war so ein recht bodenständiger. Trotzdem wurde er ganz schnell zu dem Posterboy und Fernsehwerbestar in England. Die Leute mochten den einfach. Der war einfach sympathisch und der war so. Es gibt so Interviews, das wirkt so ein bisschen wie bei uns so der Polly oder der Schweini früher.
Ah, also so jetzt ganz hab ich ein Bild, ja. Ja.
Und der muss so für die Engländer auch so einen recht witzigen Dialekt haben. Also dieses Dörfliche, so da dieses Nordenglische anscheinend. Das fanden die alle recht amüsant.
Also er hat voll, also war ein Werbestar, höre ich da raus, oder?
Ja, bis dahin war das halt George Best. Der war halt so eigentlich der Star. Und er war jetzt quasi sowas wie bei uns, so später Mehmet Scholl, so der Bravo-Star, der ganz junge Superstar von Liverpool.
Der den goldenen Otto bekommt.
Ja, genau. Aber bei den älteren Mitspielern sorgte das schon am Anfang ein bisschen Ärger, weil die Neulinge hatten da eigentlich gar nichts zu melden. stand halt ganz unten eigentlich in der Hierarchie. Und der Kevin Keegan war ja auch so ein recht Frecher, der hatte auch eine große Klappe. Wusste aber, naja, ich muss da schon so ein bisschen drauf achten. Und er hat dann so ein Werbeangebot bekommen, er sollte weiße Schuhe anziehen und sollte dafür 3000 Pfund bekommen. Das war damals eine Menge. Nur um weiße Schuhe anzuziehen. Und mich hat ja auch gewundert, dass es das damals überhaupt gab. Also
stimmt, die hatten alle schwarze Schuhe mit weißen Streifen.
Ich kann mich ja noch an Giovanna Elber erinnern, nur so, als das war ja, als sie die ersten bunten Schuhe aufkam. Aber die hatten das anscheinend schon in den 60ern und in den 70ern. Auf jeden Fall fragt er dann, weil er das schon das merkt, dass das Ärger geben könnte, den Tommy Smith, den Kapitän, einen eisenharten Verteidiger, was er davon hält. Und der sagt, da rate ich dir aber schwer von ab. Und der sagt dann auch ab und kommt zwei Wochen später in die Kabine und sieht er, dass dieser Tommy Smith die weißen Schuhe anhat.
Nein.
Der erklärt ihm dann aber, sagte, ich bin ein Spieler, der stehe kurz vor dem Ende meiner Karriere, ich brauche das Geld. Du wirst noch andere Aufträge kriegen. Und der Kevin Keegan war immer auch nicht böse dann, also er hat das recht locker genommen und dadurch hat er einen super Stand im Team gekriegt. Also sie haben dann gemerkt, okay, der achtet auch auf die älteren Spieler, das hat ihm sehr genützt, sagt er.
Keegan hat im Grunde dem Tommy Smith das gegönnt und gesagt, ja, mach das nochmal, so klingt das.
Er sagt ja auch im Grunde, mir ging es ja zu der Zeit, die 3000 haben ihn jetzt nicht wehgetan. Nicht, dass er so viel verdient hat, aber er sagt, ich habe später genug verdient.
Ja, finde ich gut, einen guten Ansatz. Und da hat er auch vermutlich damals gesagt, naja, ich muss mich mit der Mannschaft gut stellen. Und oder er hat dann gesagt, na, ich bin noch so jung, ich habe noch so viel Zeit und der eben nicht mehr.
Ja, genau, das hat er auch schon, hat er gut erkannt, dass für die das auch besonders wichtig war. Und es war halt so, dass die alle relativ wenig verdient haben, selbst die Alteingesessen, weil der Shankly war wohl auch bekannt dafür, dass er die so den Daumen aufs Geld hat. Und die sollten alle ungefähr gleich verdienen. So ein bisschen was Sozialistisches hatte der auch.
Ja, ja, und sehr bestimmend natürlich.
Na, natürlich. Und da widersprach auch keiner.
Nee, in der Generation nichts und zu der Zeit nicht. Und Manager gab es da schon mal gar nicht.
Nee, also so Berater oder so hatte der auch nicht. Also er hat das alles selber gemacht.
Oder sehr, sehr selten und dann wurden die oft nicht bei dem Club empfangen. Gab es schon, aber es war ein ganz anderes, schwieriges Geschäft als heute.
Ja, 72, 73 dann, zweite Saison, kommen schon die ersten großen Erfolge. Liverpool gewinnt die Meisterschaft und den UEFA-Pokal und der Kevin Keegan hat da großen Anteil dran. In der Meisterschaft gab es Ostermontag ein hart umkämpftes Spiel am vorletzten Spieltag gegen Leeds United. Die kämpften um die Meisterschaft. Und er schießt das entscheidende 2:0 und schießt Liverpool damit zur Meisterschaft. Die erste seit 66.
Da war Leeds eine der Mannschaften, auch in ganz Europa.
Ja, kann man sich heute kaum vorstellen.
Da müsste man auch mal eine Folge machen. Also die waren ungefähr so 10 Jahre mega erfolgreich.
Ja, kurz darauf dann das UEFA-Pokalfinale nach der Meisterschaft. Gegner Borussia Mönchengladbach.
Ach, die Fohlen.
Die Fohlen, ja. In Liverpool gewinnen die Liverpooler 3:0, 2 Tore Kevin Keegan. Damit war eigentlich schon klar, die gewinnen das. Und das Besondere an dem Spiel war, das Spiel war erst unterbrochen worden wegen Regen und Wetter und wurde dann einfach auf den nächsten Tag verlegt. Die Fans konnten kommen oder halt auch nicht.
Oder nicht.
Ja, und dann das Rückspiel. Man führt ja 3:0.
Es gibt ein Rückspiel?
Ja, hat mich auch gewundert. Es gibt tatsächlich noch ein Rückspiel im UEFA Cup, auch im Endspiel. Klingt ja heute etwas merkwürdig.
Obwohl 79, 80, da habe ich doch, ich habe das auch noch mit, ganz am Ende mitgekriegt. Da war Frankfurt gegen Mönchengladbach, da waren auch 2 Spiele. Aber okay, also Rückspiel am Bökelberg und dann?
Gehen die Fohlen 2:0 in Führung und stehen kurz davor, das Wunder zu schaffen. Verlieren, also gewinnen nur 2:0 und Liverpool gewinnt den Pokal. War für Gladbach halt auch so ein richtiger Dämpfer. Aber die hat natürlich eine große Mannschaft zu der Zeit. Ja, aber so die größte Heldentat für Liverpool verbrachte er wohl 1974. Die Saison selber war nicht so gut. Man wurde nur Zweiter, schied auch im Landesmeisterpokal, also im Europapokal der Landesmeister, schon in der 2. Runde gegen Roter Stern Belgrad aus. Es blieb dann noch der FA Cup.
Obwohl, der war damals fast noch wichtiger als die Meisterschaft, habe ich so den Eindruck. Der FA Cup war sowas, will ich sagen, heiliges, aber der heilige Gral für viele Fußballer.
Ja, so beschreibt er das auch, also für sich auch. Und er spielt gegen seinen Lieblingsverein Newcastle United im Wembley-Stadion.
Da mehr geht ja eigentlich gar nicht.
Ja, und er beschreibt das so, diese Atmosphäre. 100.000 Fans im Stadion, Millionen vor den Fernsehern. Und er hat das noch so als psychedelisches Erlebnis, so schildert er das.
Sehr geil.
Er hätte so geschwebt und er war ja auch der entscheidende Mann, schießt wieder 2 Tore. Sie gewinnen 3:0. Ja. Und alles jubelt, man hebt den Bill Shankly auf die Schultern und trägt ihn quasi raus Und in dem Moment muss der wohl entschieden haben, das war's, ich höre auf.
Wie, einfach weg?
Ja, aber er macht das nicht, also er behält das für sich, wartet 2 Monate, während also Fußballpause ist und verkündet dann einfach so seinen Rücktritt bei einer Pressekonferenz.
Das war voll der Schock gewesen.
Ja, die ganze Stadt war am Boden zerstört, das Ende einer Ära, man konnte sich das gar nicht vorstellen. Der Verein konnte sich das allerdings sehr gut vorstellen, denn interessanterweise gab es in der Vereinsführung einen Wechsel und die neue Führung waren dann jünger und die wollten ein ganz modernes Liverpool, so mehr wie so eine Gesellschaft, und man war eigentlich ganz froh, dass dieser Shankly dann weg war, also auch mit seinen Ansichten, alle müssen gleich behandelt werden und dass er das alleinige Sagen im Sport hat und ja, man war da nicht traurig. Und der Bill Shankly hatte eigentlich so das Gefühl, sein Plan war eigentlich, er würde jetzt in die Vereinsführung aufsteigen, weil das war eigentlich in England so die Regel. Wenn so ein erfolgreicher Trainer aufhörte, wurde der quasi so eine Art Berater oder gehörte zum Vorstand. Mhm. Also war ja später mit dem Alex Ferguson bei Man United ja auch so.
Ja, super Beispiel, ja genau.
Aber das geschah nicht. Keiner sprach ihn an und er war zu stolz, das anzusprechen. Und bereute dann wohl den Rücktritt, bekam dann sogar später Besuchsverbot am Trainingsgelände.
Nee, ernsthaft, klar.
Ja, und neuer Trainer wurde der Co-Trainer Bob Paisley.
Ja, der kenne ich natürlich auch, der war auch erfolgreich.
Genau, interessanterweise werden die sogar noch erfolgreicher unter ihm. Der selber war, also er war insgesamt während 50 Jahre für Liverpool tätig, also er war schon Spieler, Co-Trainer, dann Trainer und bleibt dann auch noch später im Verein.
Also wurde auch zu einer Legende, einer weiteren Legende im Grunde, die ja sehr, sehr viel erreicht hat.
Ja, und zudem hatte der King zwar jetzt nicht dasselbe Verhältnis, aber er merkte auch, das ist noch ein etwas modernerer Trainer. Ne? Also der hatte auch andere Ideen, nicht dieses Kick and Rush, diesen einfachen Fußball, sondern der wollte schon so ein bisschen modernere Sachen, quasi so ein bisschen so wie Johann Cruyff-artig, ne? Also ein bisschen ein nicht nur englischen Fußball.
Ja, modernisieren im Grunde.
Genau,
ich glaube, der war auch ein bisschen geschmeidiger als der Bill Shankly, was das Management angeht.
Also auf jeden Fall sprach er wohl mehr.
Ja.
Ja, und dann quasi nach dieser Sommerpause erfolgt direkt wieder ein Spiel im Wembley-Stadion. Nämlich der sogenannte Charity Shield. Heute Community Shield. Sowas wie der Supercup.
Ich wollte gerade sagen, genau, der hieß immer mal anders, glaube ich. Wie es bei uns ja mittlerweile auch der Fall ist.
Ja, der Franz Beckenbauer Cup.
Richtig.
Ja, der traditionelle Auftakt der Saison. Und trotzdem, dass das ja eigentlich ein Freundschaftsspiel ist, war das total umkämpft. Und es eskaliert total in Gewalt. Also der Mittelfeldspieler von Leeds United, Johnny Giles, schlägt den Kevin Keegan wohl in einem Zweikampf mit der Faust, soll vom Platz gestellt werden. Der Kevin Keegan geht zum Schiedsrichter und sagt, ja, nee, lass das. Der war befreundet mit dem. Und der Schiedsrichter steckt die rote Karte wieder weg. Dann geht das aber weiter und dann sprang dieser Giles auf einmal mit beiden Beinen auf den Kevin Keegan zu. Und der Keegan ist völlig empört jetzt über diese Aktion, nachdem das ja vorher gelaufen ist.
Da war voll drüber.
Also der Keegan ist aufgrund dieser Aktion so empört und sauer. Dann kommt der Billy Bremner von Leeds, geht den Keegan an. Der ist dann so sauer und schlägt den Bremner voll ins Gesicht. Der schlägt zurück.
Im Live-Fernsehen.
Live im Fernsehen?
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Und im Grunde ja auch vor der königlichen Tribüne oder, ne, also ein totaler Eklat. Beide werden vom Platz gestellt.
Ja, wundert mich nicht.
Gibt so eine Szene, beide ziehen ihr Trikot aus, schmeißen das auf den Boden und gehen zusammen raus. Waren ja an sich, mit dem war der auch befreundet. Also der Bremner, der Giles und der King, die kannten sich so aus der Jugend.
Nur so aus der Hitze des Gefechts.
Genau, und danach war wieder gut. Aber
echte Männer.
Das hatte echtes Nachspiel. Die wurden für 11 Spiele gesperrt und es war zwischendurch die Rede davon, die sollten lebenslang gesperrt werden in England.
Also die lebenslang.
Verbannt werden.
Gottes Willen. Also die waren ja.
Aber das kam es ja dann nicht so, aber 11 Spiele ist ja auch schon enorm.
Das ist echt lange, ja. Man muss vielleicht ganz kurz einflechten, wie gesagt, Leeds United war 10 Jahre lang bis zur Mitte der 70er ganz, ganz erfolgreich. Oft immer nur Zweiter, haben dann meistens also einen Titel gewonnen, hätten alles gewinnen können. Haben das nicht und haben auch gegen Bayern München in einem der 3 Europapokal der Landesmeisterfinale gespielt, die Bayern da in Serie gewonnen hat. 2-0 für Bayern, Bulle rot, sage ich nur. Aber die hießen in England Dirty Leeds, dreckiges, schmutziges Leeds. Die waren total verschrien wegen ihres harten, aggressiven Spiels. Wobei das natürlich drüber ist. Das war ja dann, das war ja brutal dann.
Vor allem im Freundschaftsspiel so, sozusagen.
Ja, absolut. Aber die hatten immer diese feine Linie zwischen extremer körperlicher, sportlicher Härte und ja, brutalen Fouls.
Ja, das führt auf jeden Fall dazu, dass in der ersten Saison von dem Pacey es keinen Titel gibt. Also es läuft so, es waren noch so ein paar Reibereien quasi, man musste sich erstmal aneinander gewöhnen.
Mhm.
Aber in der zweiten Saison gewann man sowohl die Meisterschaft und erneut den UEFA-Pokal. Also man, der Meisterschaftskonkurrent waren die Queen's Park Rangers.
Ich komme aus London auch, ne? Die spielen aber auch schon lange nicht mehr in der ersten.
Ja, und am Höhepunkt der Saison quasi musste Liverpool dann gewinnen oder zumindest einen Unentschieden rausholen, spielen gegen die Wolverhampton Wanderers und liegen dann lange Zeit 1-0 zurück. Aber dann kommt Kevin Keegan, schießt den Ausgleich und danach der John Toshack. Und sie gewinnen insgesamt 3-1 und holen halt die Meisterschaft. Ja, und dann UEFA-Pokal. Da besiegt Liverpool im Halbfinale Barcelona, das große Barcelona. Mhm. Und zieht ins Finale gegen Club Brügge ein. Und man gewinnt dann auch da wieder Hinspiel 3-2.
Mhm.
Nachdem man 2-0 zurückgelegen hat und schafft dann in Brügge ein Unentschieden und gewinnt damit dann den UEFA-Pokal. Ja, jetzt sind wir dann schon an der Start der Saison 77 und schon zum Start der Saison wird quasi bekannt, dass der Kevin Keegan mit Liverpool und der Vereinsführung einen Deal macht. Also beide wollen im Grunde die Trennung.
Ach, die wollen die Trennung? Jetzt bin ich gespannt auf die Gründe.
Also wenn ein Angebot kommt, das mindestens 500.000 Pfund beträgt.
Das waren noch kleine Beträge, das war damals aber mega viel Geld.
Also in D-Mark waren das über 2 Millionen.
Ja, es war massiv Geld damals.
Ja, trotzdem, also man denkt ja eigentlich so, okay, dann wird das ja eine problematische Saison. Nee, wird es nicht. Man gewinnt das Double in England, Meisterschaft, und man gewinnt zum ersten Mal den Europapokal der Landesmeister wieder.
Ja, ist das totale Krönung, die Saison.
Ja, also im Grunde läuft es wie am Schnürchen. Er schießt 20 Tore. Ja, man verliert zwar den FA Cup im Finale, da war man auch noch, gegen Manchester United. Und spielen dann am 25. Mai 77 in Rom in Europapokal-Endspiel wieder gegen Borussia Mönchengladbach. Eigentlich ein schlechtes Spiel von Kevin Keegan, also das Ganze, also 90, also sagen wir mal 80 Minuten schlecht. Und dann kommt ein Laufduell gegen Bertie Vogts.
Ausgerechnet, Terrier gegen Terrier.
Der hatte ihn das ganze Spiel quasi auch aus dem Spiel rausgenommen.
Ja.
Und es gibt dann so ein Laufduell, der Keegan im 16er. Vor dem Torschuss, der Bertie Vogts grätscht und trifft ihn am Bein und es gibt Elfmeter. Der wird dann verwandelt und Liverpool gewinnt das Spiel. Interessant ist, was der über den Bertie Vogts sagt. Der wäre schon nach dem Spiel Handshake und so, alles gut. Die Liverpooler sind im Hotel und die Gladbacher sind wohl nicht in einem Nachbarhotel. Und während der Feier kommt der Bertie Vogts sogar in das Hotel der Engländer und gratuliert ihm nochmal zum Sieg und möchte mit ihm ein Bier trinken. Und diese menschliche Geste, es hätte ihn so beeindruckt.
Toll.
Er sagt, er selber hätte das nie übers Herz gekriegt. Also wenn sie verloren hätten gegen die Deutschen, sagt er, wäre ich da nie hingegangen. Aber das war schon so ein Zeichen, also war er so beeindruckt von den Deutschen. Was ja dann dazu führt oder ein mit ausschlaggebend dafür ist, dass er dann zum Hamburger SV wechselt.
Ach, der ist dann wirklich in der Saison danach nach Hamburg gewechselt etwa. War das so?
Genau, also interessant ist, dass der HSV... Also er beschreibt das so, aus englischer Sicht war das überhaupt kein Top-Club zu der Zeit.
Er hatte nicht so den Namen international, wobei in Deutschland war der HSV immer eine große Nummer.
Er war aber seit 1960 nicht mal Meister geworden.
Ja, das stimmt natürlich. Okay, ja, das stimmt. Uwe Seeler, die Zeit war vorbei, ja.
Interessant war, dass Hamburger so viel Geld hatten, die boten dann halt diese 2,3 Millionen Mark, die 500.000 Pfund, und verpflichteten ihn. Bezahlten ihn auch viel besser, als er da in Liverpool verdient hat.
Aha.
Und das war ein Riesen-Coup für den HSV, überhaupt für die Bundesliga. Das war ein absoluter Rekord, diese 2,3 Millionen zu der Zeit.
Ein richtiger Name, also der hat ja unendlich Erfolg gehabt in Großbritannien gehabt und dann kommt, oder England besser gesagt, und dann kommt der in die Bundesliga. Es gab ja noch gar nicht so viele Ausländer zu der Zeit.
Ja, es ist ja so, es durften nur zwei Ausländer spielen und dafür musste dann bei Hamburg einer gehen. Aber vor allem wird das so, er wird so als der Superstar, also vermarktet vom HSV, also von dem Manager und auch von der Bundesliga. Und interessant ist, da tritt er das erste Mal mit diesem Lockenkopf, dem er bekannt ist, mit dieser Art Dauerwelle, die er dann in den Locken hat. Den, ja, ja. Das nennt man im Englischen wohl den Perm-Haarschnitt.
Okay,
und seine gelernt. Frau, also er kommt wohl in ein Restaurant vom Friseur und die Frau sieht ihn und bricht dann ins Gelächter aus. Sein Agent sagt, dich kenne ich nicht mehr, ich verleugne dich.
Aber wie kam er auf die Idee?
Der Friseur kam auf die Idee.
Achso, der meinte, das steht dir.
Nein, er wollte eine Frisur, die selbst wenn er duscht oder so, die immer hält. Und der hatte
pflegeleicht.
Und der vorher hatte eine Feather-Hair-Frisur, also so mit dem, da musste man dauernd föhnen, damit die so fluffig aussahen. Und er wollte halt so eine praktische Frisur und dann hat man ihm halt eine Dauerwelle verpasst.
Ja, bingo.
Aber das war dann auf einmal der totale Hit. Brian Robson, Terry McDermott, also alle machten dann auch diesen Look. Also diese,
nee, also Trendsetter.
Ja, diese Herrendauerwelle kenne ich ja auch noch so aus den 80ern. Gab es so ältere Männer, die hatten die ja noch.
Ja, ich finde das ganz schlimm. Aber okay, das war halt Trend, ne? Das war Hype zu der Zeit.
Er war halt der Trendsetter. Und er kommt dann in Fuhlsbüttel am Flughafen an. Und da sind hunderte von Fans und die schreiben dann auf so ein Plakat: Moin, moin, King Kev.
Moin, moin, King Kev. Also muss ich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Aber beim HSV waren die Spieler jedenfalls nicht sehr begeistert. Er hatte auch da schon so ein leicht schlechtes Gefühl, eben weil der so gehypt wurde. Und das war ihm eigentlich auch gar nicht recht. Er war jetzt auch nicht so der Typ, wie gesagt, der jetzt so der Partymensch war. Der Hamburger Manager sagt, das wäre jetzt der Star, der aus einer durchschnittlichen Truppe eine Top-Mannschaft macht.
Das ist ein enormer Druck.
Ja, vor allem fanden die Spieler das ziemlich beleidigend, denn die hatten gerade den Europapokal der Pokalsieger gewonnen.
Meine ich doch, da war doch Manny Kals auch schon im Team. Ja. Peter Nogli beispielsweise, Dr. Peter Krohn, der Präsident, wer der Manager war? Günther Netzer? Nee,
der Krohn war auch gleichzeitig der Manager.
Ah, das war noch vor Netzer. Ah, okay.
Ja, da kommen wir gleich zu.
Ah, okay.
Der wird nämlich dann der Günther Netzer der Manager. Es gibt dann richtig Ärger, weil der Krohn den Horst Blankenburg rausschmeißt aus dem Team. Bin nicht ganz sicher, ob der war irgendwie ein Deutsch-Holländer.
Da war was mit Holland, ja.
Genau, und der lief irgendwie noch als Ausländer und der musste dann weg, weil sie ja nur zwei spielen durften.
Achso, das war im Team dann extrem unbeliebt.
Der schmiss auch gleich noch den Erfolgstrainer Kuno Klötzer raus.
Ach, den Namen kenne ich tatsächlich noch, ja, ja.
Und weißt du, wer sein Nachfolger wird für eine Saison?
Nein.
Rudi Gutendorf, der Weltenbummler.
Der die Jüngeren werden ihn gar nicht kennen, aber... Sein Claim to Fame war eben, dass er in allen möglichen Ländern der Erde Trainer wurde, später.
Ja, er war dann ein Jahr beim HSV und es lief nicht gut, um es mal vorwegzunehmen. Vor allem die Eingewöhnung von Kevin King lief halt überhaupt nicht gut und er beschreibt in seinem Buch, dass diese ersten 6 Monate waren grauenhaft. Ich wollte schon wieder fliehen, aber es wäre nicht seine Art gewesen. Und die Mannschaft war fremd, feindlich gesinnt, die Sprache unbekannt und er wurde völlig ignoriert und beziehungsweise selbst auf dem Platz nicht angespielt, selbst wenn er frei war nicht.
Fein, also das ist denkbar schlechtesten Start.
Ja, und er konnte halt kein Wort Deutsch.
Ja, top.
Ja, und direkt in der Saison trifft man dann im europäischen Supercup auf Liverpool.
Oh nein.
In Hamburg gibt es noch ein 1-1, aber an der Anfield Road 0-6.
Boah, nee, 6-0? Mhm. Das ist ja echt eine Klatsche.
Ja, er ist auch so richtig gefrustet und es läuft auch nicht in der Saison und dann ist Winterpause und dann in so einem Freundschaftsspiel kriegt er so einen richtigen Frustanfall und schlägt einen Gegenspieler nieder.
Ja, bravo, schon wieder.
Tatsächlich wird das aber irgendwie so ein bisschen gar nicht so hoch gehabt. Ich hätte jetzt gedacht, in der deutschen Presse wird er jetzt total zerlegt.
Ja.
Aber es war wohl so, die haben ihn ständig gefoult, also muss so einen Ellenbogencheck gegen ihn gegeben haben sogar und der wurde nicht gepfiffen. Auf jeden Fall rastet er dann halt auch aus. Und am Abend ruft dann sein alter Trainer Bill Shankly an. Und er sagt, ich gehe schon mit so einem richtig miesen Gefühl an das Telefon und denkt, jetzt kriegt er so einen Anschiss oder so. Doch der Shankly sagt nur, er hoffe, dass er dem Deutschen so richtig eine verpasst hätte, also der Crowd sozusagen.
Na, das hat ihn doch wieder aufgebaut. Oder
nicht? Ja, genau. Und das wäre so der absolute Tiefpunkt gewesen. Er hätte sich dann aber so zusammengerissen und hätte vor allem erstmal in dieser Winterpause Deutsch gepaukt jeden Tag. Es war dann halt so, dass er natürlich auch wieder eine Sperre wegen dem Faustschlag gekriegt. Er hat 8 Wochen diesmal.
Boah, das ist einmal 11 und einmal 8 Wochen gesperrt worden.
Mhm. Also der war auch.
Da habe ich den gar nicht so als brutalen Spieler in Erinnerung.
Ist er ja auch.
Zweimal ausgerastet, ne?
Ja, genau, aber der hat auch so eine leichte Aggressivität. Auch so. Also wenn er so ungerecht behandelt wird.
Dann hält ihn nichts mehr.
Ja, das wird man später als Trainer, wird das für ihn auch nicht so gut sein.
Aha.
Naja, auf jeden Fall 8 Wochen gesperrt. Der HSV spielt total schlecht. Das ist auch gut für ihn. Denn jetzt merken die anderen doch, ja, so einen guten Stürmer könnten wir jetzt nun doch gebrauchen. Genau. Und der Gutendorf, der wird schon im November entlassen. Dann kommt der Co-Trainer Özcan. Auf jeden Fall gibt es da richtig Querelen beim HSV. Der Kron hört auf und Günther Netzer wird Manager. Und der denkt, das, was die brauchen, ist Disziplin und verpflichtet Branko Sebic.
Oh ja, das ist ein der kann disziplinieren, ja.
Ja, und ein Schleifer halt, ne?
Schleifer, genau.
Ja, das hat aber direkt Erfolg. Also das brauchte wohl die Mannschaft. Denn 78-79 wird der HSV erstmals wieder deutscher Meister. Der Sebic hat da diesen knallharten Training und der verlangt auch extrem viel, dass viel gelaufen wird. Ja, der Kevin Keegan wird dann auch Ballon d'Or Gewinner und zwar zum zweiten Mal. Der hat das Jahr davor, obwohl das ja so schlecht lief beim HSV, auch den Ballon d'Or gewonnen.
Boah, stark.
Als erster Engländer nach Stanley Matthews, Bobby Charlton und George Best. Also als Brite, sagen wir mal so, der vierte Brite, denn der George Best ist ja Nordire.
Aber der ist wirklich geadelt, mit den Männern in einem Satz genannt zu werden.
Ja, und er gewinnt dann halt im Folgejahr den zweiten Ballon d'Or und ist dann erst der vierte Spieler nach Alfredo Di Stefano, Franz Beckenbauer und Johann Cruyff, also mit denen in einer Reihe.
Das wusste ich überhaupt nicht.
Ja, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass der so gut war. Also in manchen Berichten wird das so ein bisschen relativiert, weil das wäre das Glück wohl für ihn gewesen, dass er in so einer Zeit gespielt hat, so 78 bis 82, wo so die ganz Großen weg waren.
Noch keine neuen da
waren. Und so ein Platini noch nicht da war.
Ja,
und,
ja.
Ne, also da wäre so eine Lücke gewesen. Aber natürlich war der halt extrem gut wohl. Ja, und er ist natürlich auch der große Star in den Klatschspalten in Deutschland. Ne? Also da wird er ja auch so bekannt, weil er ja auch singt.
Stimmt, da war was.
Also der hat so 1977 ein Lied veröffentlicht, Head Over Heels. Und war eine Top-10-Single in England. Also 1979. Und er brachte dann noch so zwei, drei andere nicht ganz so erfolgreiche Lieder, aber das war in Deutschland würde man ja jetzt sagen, irgendwie Schlager. Wie er selber sagt, es können auch Leute, die nicht singen können, eine goldene Schallplatte gewinnen. Und in Deutschland wurde er dadurch auch halt bekannt. Auch das Lied wurde halt bekannt und ja, diese Saison 78-79 und auch die folgende Saison war auch deshalb so gut, weil der HSV unter dem Netzer auch gute Leute verpflichtet hat. Die haben Horst Rubesch geholt von Rot-Weiß Essen, Jimmy Hartwig von 1860 und Bernd Wehmeier von Hannover 96, alles in einer Saison.
Ja, alles richtig, es war ein Treffer, die zu verpflichten.
Ja, in der Saison 1979-80 geht es eigentlich weiter, aber auch da ist er schon wieder so, im Februar 80, also quasi nach der Winterpause, erklärt der Keegan überraschend seinen Abschied für die Ende der Saison. Begründet das auch damit, dass er leichtere Trainingseinheiten wollte. Also er sagt dem Sebic, das lag wohl daran, dass wenn er so weiterspielen würde unter dem, wäre er zwar super erfolgreich, aber dann wäre er mit 30 tot.
Gott.
Also er empfindet das als so strapaziös, will aber auch vor allem zurück nach England. Also.
Obwohl er sehr erfolgreich dann doch, also persönlich erfolgreich.
Ja, die Saison geht auch super. Ne? Also in der Europapokalsaison 79-80 erzielt Keegan 2 Tore. Und verhilft dann quasi zum Sieg gegen Dinamo Tiflis, dem sowjetischen Meister. Ja. Und die schalten dann nacheinander halt Dinamo Tiflis, Valur Reykjavik, Hajduk Split und Real Madrid aus.
Das, also zumindest Real war ein Top-Gegner, die anderen klingen so ein bisschen nach Losglück, aber die musste auch erstmal schlagen.
Ja, und gegen Madrid verlieren sie das Hinspiel 2-0. Alle haben schon den Abgesang gemacht und gewinnen dann 5-1. Also der Kevin King sagt, das wäre die herausragendste Meister... Nee. Das wäre die herausragendste Mannschaftsleistung, die er selber je erlebt hätte. Also da hätten sie wie aus einem Guss gespielt. Es gibt auch dann das Finale gegen Nottingham Forest. Leider verliert man das sang- und klanglos 1-0. Was für Hamburg halt bitter ist, sowohl im Pokalfinale als auch in der Meisterschaft unterliegt man dann noch Bayern München. Also man war eigentlich richtig gut drauf und verspielt es quasi am Ende alles.
Welche Saison war das nochmal?
79-80.
Das war die erste Meisterschaft, die ich mit dem FC Bayern erlebt habe.
Ja, und der Kevin Keegan geht dann halt danach auf die Insel. Und zwar jetzt nicht zu einem Top-Verein, sondern zum FC Southampton. Völlig überraschend. Das war überhaupt kein Spitzenclub. Und Liverpool hatte eigentlich wieder ein Vorkaufsrecht. Auch das hatte man so in diese Verträge reingenommen. Die wollten ihn aber nicht mehr. Und er unterschrieb dann für 420.000 Pfund bei diesem kleinen Verein. Also es ging hauptsächlich ums Geld. Also hat er wirklich wahnsinnig viel, für die Zeit hat er viel verdient.
Aber große Erfolge wird er mit Southampton wahrscheinlich nicht gefeiert haben, oder?
In den 2 Jahren in Southampton war Keegan weiterhin der Star der Liga. Die Saints hatten 1980 und 81 ein Offensivwunder auf dem Platz. Insgesamt erzielten sie 76 Tore, landeten aber nur auf Platz 6, denn sie kassierten auch ziemlich viele Tore. Und 81-82 spielte Keegan dann sogar den besten Fußball, sagt man so. Das war so seine Prime sozusagen. Und die führten sogar ziemlich zum Schluss der Saison die Tabelle an. Und der Keegan hat selber 26 Tore geschossen von insgesamt 72 und dazu noch 4 Tore im FA Cup. Ja, aber leider wurden sie dann doch nicht Meister, sie wurden noch abgefangen. Trotzdem wurde er dann als bester Spieler ausgezeichnet und hat einen britischen Verdienstorden bekommen. Und er gewann auch die Torjägerkanone, den Golden Boot. Ja, also das, da sagt er auch selber, hatte er so gemerkt, da war er auf seinem Höhepunkt. Naja, auf jeden Fall, hinter den Kulissen gab es aber schon Ärger, denn fand, dass der Verein die Defensive sehr vernachlässigt und war halt unzufrieden, dass sie trotz dieser super Offensive nichts gewinnen. Und der wollte ja Titel holen, ne? Dann hat man sich kurz entschlossen getrennt, weil er auch ein Angebot bekam, das er nicht ablehnen konnte.
Ach.
Er wechselte zum damaligen Zweitligisten Newcastle United.
Aber ist das sein Heimatverein sozusagen?
Genau, und deshalb konnte er nicht ablehnen.
Ja, verständlich.
Also aber in der Presse wurde das sozusagen so als jetzt der Abstieg. Oder der geht jetzt zum Zweitligisten, obwohl er noch die Torjägerkanone geholt hat. Aber wie gesagt, es war eine Herzensangelegenheit für ihn.
Ne? Das und nachvollziehbar, hätte ich auch gemacht. Gerade, der war ja schon etwas fortgeschrittener im Alter.
Ja, das auf jeden Fall. Und sein Vater war ja auch schon gestorben und das spielte dann für ihn auch eine Rolle, dass er quasi jetzt in das, was für die Familie so wichtig war, ne, Newcastle United, dass er die wieder nach oben bringt. Ja, und bei seinem ersten Ligaspiel gegen die Queen's Park Rangers durfte er auch direkt jubeln. Und das ist wohl sehr bekannt, auch so, das wird immer schon gerne mal gezeigt, so von früher. Da springt er nämlich im Torjubel in den Fanblock.
Oh, wie geil.
Und auf die jubelnden Fans, die ihn dann so tragen.
Oh, geiler Moment.
Später hat er dann dazu gesagt, I just wanted to stay there forever.
Was du so erzählt hast, kann man dem, glaube ich, sowas abnehmen.
Ja, und die Magpie-Anhänger, ja, mit denen hat er sich auch so ein bisschen solidarisiert, ne? Also die merken ja, er ist ja da, weil er ja selber so ein Fan ist.
Aber übrigens, Magpies, da habe ich früher immer gedacht, was ist das zum Teufel? Ist einer der beiden Spitznamen, Elstern.
Okay. Ja, also im ersten Jahr lief es sogar ganz gut, aber nicht super erfolgreich. Man war Platz 5 und im Folgejahr schaffte man aber dann sehr souverän auch den Aufstieg. Ja, aber da war er ja dann schon 33 Jahre alt und mit diesem Aufstieg hat er dann entschieden, ich höre auf. Also war ja zu der Zeit auch kein seltenes Alter, so wo die Spieler aufgehört haben. Ne? Also die spielten ja nicht so alle bis 38, 40 wie heute.
Ich erinnere mich an Dino Zoff aus Italien und Pat Jennings. Das waren auch Torhüter, die bis 40 gespielt
haben. Wollte ich sagen, bei Torhütern, da gab es einige. Naja, und nochmal kurz, hat ja jetzt aufgehört, aber natürlich war der ja auch Nationalspieler. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert. So wirklich erfolgreich war das natürlich alles nicht bei den Engländern.
Nee, die haben nicht viel gerissen in der Zeit, wo er top war. Also die Mannschaft hat leider nicht abgeliefert.
Ja, und er hat schon 72 war er schon nominiert. Also der hat ganz früh angefangen. Bis 82 hat er 63 Länderspiele gemacht, erzielte 21 Tore, was ja ganz gute Quote ist. Er trug auch oft die Kapitänsbinde, nämlich 31 Mal. Aber so bei den Turnieren, also 74, 78, war England gar nicht dabei.
Stimmt, 78 und 82 auch nicht? Oder?
Ja, also 74 scheitern sie auf jeden Fall gegen Polen. Bei der EM 80 in Italien war er dann aber Mannschaftskapitän.
Ja, da haben wir gewonnen. Ha.
Und er war quasi, bei der WM war er dann erst 82, da waren sie dabei.
Ach, in Spanien, ja.
Aber er war nur im Kader, hat sich dann auch noch verletzt, wird dann während des Turniers wieder fit, spielt dann auch noch mal ein Spiel. Und kam dann quasi zum dritten Gruppenspiel, also zum letzten Gruppenspiel kam er dann wieder rein. Aber das war alles nicht erfolgreich. Ja, also er hört dann ja auf und mit 33 und dann zieht er sich erstmal komplett zurück. Also auch so Öffentlichkeit, will so ein Privatleben haben, hat ja auch Familie dann zu dem Zeitpunkt. Erst 8 Jahre später wechselt er dann ins Trainerfach. Also 92 übernimmt er natürlich Newcastle United.
Das lag jetzt nah, aber hat er sich denn damit einen Gefallen getan? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. War das
Ja, also es war tatsächlich gut. Die waren mal wieder abgestiegen und übernahmen sie dann 92 in der ersten kompletten Saison. Gelangen also direkt von Anfang an mit Offensivfußball, Mut und sie stiegen auch direkt auf. Und der hatte auch direkt gesagt bei so einer Pressekonferenz, mir geht's um Angriff, Spektakel und Leidenschaft.
Finde ich gut. Das Programm würde ich unterschreiben.
Er sagt dann noch, ich will nicht 1-0 gewinnen. Ich will 4-3 gewinnen. Und die Fans, die sollen es lieben und von ihren Sitzen gerissen werden.
Geil. Sehr geil.
Ja, also das zeigt auch, so ein Trainer war er halt auch, ne? Also der war
Leidenschaft.
Ja, und der war jetzt keiner, der jetzt der super Experte war für Technik, und der war halt so ein Motivator, ne? Aber der, was so Kaderplanung angeht, hatte er da auch ziemlich freie Hand und er hat ein paar echt coole Spieler geholt. David Ginola, den langen Haaren, ja, Les Ferdinand, also ein bulliger Stürmer, und Peter Beardsley.
Ja, ich erinnere mich an den, ja.
Aber der war schon mal in den 80ern sogar da. Und war auch in Liverpool schon Spieler. Also er hat sehr lange gespielt, habe ich gesehen. Und vor allem holt er dann 96 den teuersten Spieler zu der Zeit, Alan Shearer, für 15 Millionen Pfund.
Ich wollte gerade gefragt haben, irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass der irgendwie auch schon als Kind Fan von Newcastle war, der Shearer. Oder irgendwie so.
Ja, das ist sozusagen auch der Lokalheld. Und die Mannschaft dann, die er so entwickelt, die hatten auch so einen Spitznamen, sie waren die Entertainers. Weil das halt immer ein Spektakel war, wenn die spielten. In der Saison 95-96 zum Beispiel haben die 66 Tore geschossen, haben aber auch über 40 Tore kassiert.
Das ist meistens nicht so erfolgversprechend.
Es gab dann Ergebnisse 4-3, 5-1, 3-4.
Spektakulär eben, ne?
Ja. Also ein Fest für den neutralen Zuschauer, wie er schreibt.
Ja, richtig.
Und 95-96 ist halt so eine ganz besondere Saison für Newcastle. Das sogenannte Fastmärchen.
So ähnlich wie Schalke, den Meister der Herzen.
Ja.
So klingt es.
Ja, so schlimm ist das auch.
Oh nein.
Also wie gesagt, die Ginola und die ganzen Spieler waren dann schon da, der Shearer noch nicht.
Ja.
Und die hatten dann im Januar schon 12 Punkte Vorsprung auf Manchester United. Und die ganze Stadt träumte jetzt von der ersten Meisterschaft seit 1927. Also es ist wirklich wie bei Schalke.
Die waren wirklich schon mal Meister, aber vor grauer Vorzeit.
Ja, also konnte sich keiner dran erinnern. Und dann kam der Einbruch. Also erst gab es Verletzungen, dann wurden sie nervös. Und United gewann ein Spiel nach dem anderen und kam halt immer näher ran. Der Vorsprung schrumpfte dann. Und dann gibt es so einen legendären Wutausbruch von dem Kevin Keegan im April 96. Da hatten die gerade mühsam gegen Leeds gewonnen. Und dann hatten sie im Fernsehen den Alex Ferguson interviewt. Und der hätte so ganz süffisant lächelnd angedeutet, naja, also Gegner wie Leeds, die zeigen ja gegen Newcastle viel weniger Einsatz als gegen Manchester United. Deshalb könne man das nicht vergleichen. Also so ein bisschen arrogant.
Ja, schon.
Und das zeigen die dann dem Keegan nach dem Spiel direkt. Boah. Und dann ist der so, rastet der so aus im Live-Interview. Weißt du? Und dann sagt er so einen Satz, I will love it when we beat them. Love it.
Ja, das klingt richtig, richtig gut.
Und der war so wild am Gestikulieren, kann man so auf YouTube gucken. So völlig emotional mit bebender Stimme und die...
Geil.
Fans
will man
feierten.
Das doch haben.
Ja, aber die Fans feierten das auch.
Ja,
aber
eben.
Die Kritiker sagten allerdings...
unsouverän.
Ich glaube, der Ferguson hat da so einen Nerv getroffen. Und wie es dann so kommt, ne, tatsächlich verlieren sie dann.
Oh,
und United gewinnt. Und die werden dann mit einem ganz knappen Vorsprung, werden die dann Meister. Und die haben es halt verspielt.
Ich glaube, das nagt an einem. Das ist ein epischer Einbruch dann.
Ja, also genauso ist das auch. Ne? Und der will es dann im nächsten Jahr unbedingt erzwingen. Und deshalb holen sie dann den Superstürmer Alan Shearer. Wobei ja die Offensive gar nicht das Problem war.
Immer noch die Defensive etwa.
Ja, der war halt ein Junge aus Newcastle. Das war dann natürlich noch super. Also,
ne, geile Story, ne?
Ja, die Fans feierten das. Und mit dem Ferdinand hatten sie dann wieder so ein Sturmduo. Na, das auch, der war ja auch so ein bisschen spielender Stürmer, der Shearer.
Cooler Typ, ich mochte ihn immer total gerne.
Ja, und dann ganz plötzlich in dieser Saison 96-97, Januar, schmeißt er hin.
Kevin Keegan jetzt?
Ja.
Also erinnert gerade an das von dir geschilderte Bill Shankly-Vorbild.
Ja, aber jetzt so mitten in der Saison und es lief sogar gut.
Jetzt bin ich gespannt, warum.
Ja, also auch da muss es wohl wieder Ärger mit dem Verein gegeben haben. Es ging ja auch um Transferstrategien und der Keegan war ja auch so ein Typ, der dann einfach im Bauch heraus oder sowas gemacht hat, ohne manchmal auch nicht so richtig nachzudenken. Der war ja auch so ein bisschen, der hat ja auch mal so eine Aggressivität oder so Wutausbrüche. Ne? Der hat ja da zweimal auch Leute K.O. geschlagen als Spieler.
Das hat er jetzt also immer noch nicht so ganz, hat er immer noch diesen Charakterzug.
Naja, auf jeden Fall hat er dann einfach hingeschmissen. Und da war dann wie eine Schockwelle, so wird das beschrieben. Die weinten, die Fans, Journalisten waren fassungslos und man sprach vom Ende einer Ära. Naja.
Aber es war eine sehr kurze, aber ja, es war alles sehr emotional besetzt, glaube ich. Und wenn er dann weggeht, das traf die, klar.
Ja, ich glaube auch so im Nachhinein wird das dann auch nochmal so ein bisschen dramatisiert.
Überhöht, ne? Ja. Auch das ist eine gute Story natürlich.
Also die hatten auch wahnsinnige Spieler, ja, so ein Faustino Aspria hatten die auch noch. Also auch so ein Sturm.
Kolumbianer, glaube ich.
Ja. Der King sagt nachher auch, wenn wir diese eine Saison, 95-96, wenn wir da Meister geworden wären, ne, dann hätten wir auch ein ganz anderes Standing gehabt. Ne? Und dann wäre das vielleicht auch so eine, wie United, ne, oder wie früher mal Leeds oder was auch immer, so, dass man so ein paar Meisterschaften hintereinander holt.
Ja, dass die Spieler selber auch für sich lernen, ja, wir haben gewonnen, wir können siegen.
Ja, und das wäre auch so der Frust gewesen. Und er hätte auch das Gefühl gehabt, er kann da jetzt irgendwie die Mannschaft nicht mehr verbessern. Aber war ja nicht so, dass er jetzt keine Angebote hatte. Der wechselt dann nochmal zu Fulham. In die zweite Liga wieder, steigt mit denen wieder auf. Ja, und dann 99 wird er sogar Nationaltrainer nach Glenn Hoddle. Ja, ich kann mich deshalb gut erinnern, weil er tritt dann zurück wegen einem ganz besonderen Spiel, nämlich das letzte Spiel im alten Wembley-Stadion. Da war er Trainer.
Da haben wir doch 1-0 gewonnen. War das unser Spiel? Weitschuss von Didi Hamann?
Ja, natürlich.
So ein Glückshammerschuss aus
flach.
Gefühlten 40 Metern.
Flach ins Tor. Ja, und nach dem Spiel hat er hingeschmissen. Also alle waren unzufrieden, natürlich. Und auch bei der EM 2000 war er halt auch noch, war er ja auch Trainer. Das Wembley-Spiel war dann 2000 nach der EM. Und da sind sie ja schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Also der war sowieso auf der Kippe.
Aber gegen Deutschland, also 2000 gegen Deutschland zu verlieren, das war schon bitter, weil wir hatten eine katastrophale Europameisterschaft.
Ja.
Die Ära Ribbeck-Stielike.
Ja, der Mann mit dem karierten
Jackett. Die war nicht nur schlecht angezogen, ja, das legendär schlechte Jackett von Uli Stielike. Ja.
Ja, also im Grunde spielten zwei schlechte Mannschaften gegeneinander. Dann wird er für 4 Jahre Trainer bei Manchester City. Hat überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist aber genau die Zeit, bevor da die Scheiß kommen.
Da war immer noch United die absolute Nummer 1 und City war so auch dabei.
Genau, viel Tradition, wenig sportlicher Glanz, hat er das beschrieben. Ja, und da war es ein Erfolg, dass er immer mal so einen 9. Platz, mal einen 7. Platz und so.
Die spielten halt mit.
Aber da hat er auch coole Spieler verpflichtet. Nicola Anelka, auch so ein Enfant terrible.
War doch bei Arsenal dann auch irgendwann mal.
Robbie Fowler und Peter Schmeichel. Der war aber da schon erst älter. Ja, und wie gesagt, einer der größten Triumphe dann für Man City war, dass sie das letzte Manchester Derby in der alten Main Road gewonnen haben, 3-1. Und zwar das erste Derby seit 13 Jahren, das sie gewonnen haben.
Okay, war dann schon denkwürdig, ne?
Ja, und da ist er da noch relativ beliebt, weil das ja auch noch die alte Zeit war.
Vor dem Scheichgeld.
Genau. Ja, und dann zieht er sich erstmal wieder zurück und dann, wie das dann oft so ist, ne, da ist er ja schon wesentlich älter, 2008 ruft erneut Newcastle und er kehrt auch zurück. Er kann da natürlich nicht Nein sagen und alle sind begeistert. Das Problem ist nur, die hatten zur Zeit, da hat sie so einen, oder weiß gar nicht, ob der immer noch da ist, so einen exzentrischen Besitzer, Mike Ashley. Auf jeden Fall, das dauert da nicht lange und dann gibt es einen richtigen Knall. Und früher ist er ja immer ganz normal zurückgetreten. Aber diesmal artet das total aus. Und so vor der Presse, vor der Öffentlichkeit, es kommt so sogar zu einem Prozess. Also er wird dann gefeuert oder eigentlich will er ja auch gehen, aber die schmeißen ihn da raus und bezahlen ihn nicht mehr.
Um Gottes Willen, es war
und
total.
Er verklagt die dann und kriegt auch 2 Millionen Pfund zugesprochen gegen Newcastle. Und in diesem Prozess macht er dann die chaotischen Verhältnisse in der Führung des Vereins publik. Dass die halt Spieler verpflichtet haben, die keiner kannte und teilweise nur, um da irgendeinem Berater irgendwas zuzuschustern. Ja, also
aber langsam dämmert mir, weil ich meine, dieser Mike Ashley hätte, weil die Fans so randaliert haben, gesagt, er verkauft den Club, irgendwas war da, aber ich weiß es auch nicht mehr.
Ja, also genau, die solidarisieren sich mit dem Keegan, dass er jetzt mal da gegen die Oberen vorgeht und so. Und da gibt es richtig Ausschreitungen. Das legt sich dann, ne? Deshalb ist er da auch Persona non grata geworden.
Traurig.
Der wird dann ein gern gesehener TV-Experte, der nimmt so an Reality-TV-Dingern teil.
Ach echt?
Ja, dann wenn sie auf so einem Fahrradrennen, dann stürzt der da und Blut überströmt, fährt er dann weiter. Also es gibt da so ganz viele Anekdoten. Der wird auch mal überfallen, der hat in seinem Auto geschlafen und so ein Junkie bricht den dann oder schlägt ihn dann da K.O. Warum er da geschlafen hat?
Will man vielleicht lieber nicht wissen.
Ja, also sind ganz skurrile Sachen, die über den da kursieren.
Aber irgendwie ein cooler Typ.
Ja.
Also so volkstümlich.
Genau, und die lieben ihn ja auch alle deswegen.
Glaube ich. Nicht.
Aber trotzdem ist er nicht so, sagen wir, der ist jetzt, hat nicht so diesen Helden- und Legendenstatus jetzt wie andere. Also
erstaunlich, obwohl du, was du so erzählt hast, da ist ja schon viel auch so Glamour, Pop, also hat er ja richtig auch Lieder in der Hitparade gehabt und war
Werbestar. Aber man nimmt ihn immer so ein bisschen so als auch so ein Kuriosum. War. Aha. Ne? Also so,
ja.
Der ist ja lustig, ne? Und man hat ihn auf jeden Fall, also auch jetzt international, ich hatte auch überhaupt nicht als diesen großen Star.
Aber weil die Nationalmannschaft da auch nichts gerissen hat, obwohl er ja als Spieler hat er wirklich Titel gesammelt, muss man ja schon sagen, auch persönlich.
Ja, es war aber auch ein bisschen so eine dröge Zeit, ne? Also so. So die Ende der 70er, Anfang der 80er, der Fußball
war. Das war nicht so glamourös.
Das hat man ihm ja auch vorgeworfen. Warum ist er denn nicht zu Real Madrid gegangen oder Barcelona oder Juventus Turin, AC Mailand?
Ja, aber da will ich aber dazu sagen, dass die zu der Zeit Engländer, da wurde immer gesagt, die gehen gar nicht auf die, verlassen ihre Insel gar nicht. Ist ja mittlerweile ganz anders geworden.
Ja, das schreibt er ja auch. Deshalb hat man ja auch überhaupt nicht verstanden, dass es überhaupt geht. Aber wenn er gegangen wäre, dann hätte man verstanden, wenn er halt zu einem ganz Großen geht, ne?
Aber nicht zum HSV.
Ja, und dann danach zu Southampton und dann zu Newcastle.
Ja, der hat sich halt von seinem, ich sag, eine Mischung aus Geld und Herz treiben lassen. Vielleicht ging es dem
genau,
dann gar nicht. Er hat sich da gar nicht gesehen bei diesem großen Verein.
Nee, das wollte er auch nicht. Schreibt er auch so. Also er wäre auch voll zufrieden. Ne? Und er will auch.
Und darauf kommt es doch nur an.
Er wollte ja auch nie diese Öffentlichkeit. Und er ist auch nicht so ein Typ, der jetzt dann so rausgeht und jetzt so Skandale produziert. Ne? Naja, auf jeden Fall, das war meine Folge über Kevin Keegan.
Ja, sehr geil. Ich werde mir nachher gleich ein paar Tore von Kevin Keegan in Liverpool nochmal angucken.
Ja, dann sind wir mal gespannt, was wir dann als nächstes machen. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.